Ja, ich weiß nicht, was für Erwartungen ihr habt, wenn wir jetzt in den nächsten Gottesdiensten miteinander den Epheserbrief aufschlagen, was das bei euch aufweckt innerlich. Vielleicht denkt ihr, boah, das ist ein ganz komprimierter Brief, da sind so ganz dicht gedrängt viele Wahrheiten. Oder jemand kam auf mich zu vor kurzem und sagte, Epheserbrief, das ist mein Lieblingsbrief. Oh, ich liebe ihn so. Es ist ein spezielles Schriftstück. Und ich möchte kurz eine Einleitung geben, einfach damit dieser Brief uns etwas lebendiger wird noch, bevor wir dann den Text oder den Einstieg miteinander anschauen. Schon die Gründung der Gemeinde, der christlichen Gemeinde in Ephesus, aber auch in den umliegenden Städten, war ein großes Ereignis. Ephesus, da war Paulus über längere Zeit, hat das Evangelium verkündet, da kamen viele Menschen zum Glauben an Jesus. Es entstand dann ein gewaltiger Aufruhr gegen die Christen, die da die Götzenfiguren bzw. die Abbildungen der Tempel gemacht haben, fürchteten um ihr Geschäft, haben dann einen Aufruhr angezettelt. Und das war nicht ein kleines Ding, sondern war wirklich eine gewaltige Welle des Widerstands gegen diese neuen Christen, gegen das Evangelium. Das war also in Ephesus, da lief schon etwas ab. Aber der Epheserbrief, der heißt eigentlich gar nicht Epheserbrief. Muss ich ja vielleicht ein bisschen schockieren. Es gibt drei Briefe im Neuen Testament, die gehören ganz eng zueinander. Und da muss ich kurz etwas erklären. Wenn man den Anfang vom Epheserbrief liest, so die einleitenden Worte sind ganz üblich. Er schreibt Paulus nach dem Willen Gottes, ein Apostel von Jesus Christus, an alle Heiligen, die Gläubigen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Und ich habe dort Ephesus in Klammern gesetzt. Das steht nicht im Original, dieser Ortschaft. Da steht nichts. Das hat man erst später hinzugefügt. Also das ist gesichert, die besten Abschriften, das Original haben wir sowieso nicht mehr, aber die besten, naheliegendsten Abschriften, da fehlt dieses Wort Ephesus. Und das hat seinen Grund. Und weshalb wir ihm trotzdem Epheserbrief sagen. Diese drei Briefe, Epheserbrief, Kolosserbrief und der Philemonbrief, die gehören zusammen. Die hat Paulus in die Gefangenschaft geschrieben, das ist auch gesichert. Da schreibt er im Epheserbrief, ich bin im Gefängnis, weil ich ein Bote Gottes bin. Ganz am Schluss des Briefes. Also er war in Gefangenschaft, hat dann an die Gemeinde in Kolossea einen Brief geschrieben. Der Kolosserbrief und eben dieser Epheserbrief, und die sind ganz nah verwandt. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten, die hat er also miteinander geschrieben, und noch den Philemonbrief. Im Gefängnis, wahrscheinlich in Caesarea, viele sagen auch in Rom, das ist nicht gesichert, aber Caesarea ist eigentlich, gibt es mehr Gründe, aber das ist egal. Auf jeden Fall schickt er dann den Tychikus, das ist der einzige Name, der im Epheserbrief vorkommt, sein Mitarbeiter, schickt er dann mit diesen Briefen, also drei Briefe, der Philemonbrief, der Epheserbrief, sogenannte Epheserbrief und der Kolosserbrief. Und dann kommt Tychikus hier in diese Gegend mit dem Schiff wohl nach Ephesus. Jetzt hat er also drei Briefe und noch den Onesimus, ein entlaufener Sklave, der zum Glauben kam. Der hat er im Schlepptau, den muss er nämlich zurückbringen zu seinem Herrn, der wohnt in Kolossee, ist auch ein Christ, nimmt den mit zu seinem Herrn, zu seinem ehemaligen Sklavenhalter, mit dem Begleitbrief, das ist eben der Philemonbrief, wo er Paulus bittet, nimm ihn wieder auf, nicht nur als Sklave, sondern jetzt wirklich auch als Bruder, er ist zum Glauben gekommen. Und dann, Tychikus hat den Auftrag, jetzt hat er noch zwei Briefe, oder? Eben diesen sogenannten Epheserbrief und den Kolosserbrief. Und jetzt reist er in diese Städte und dann nach Kolossee. Dort gibt er den Kolosserbrief ab. Und jetzt hat er eben noch den zweiten Brief, den Verwandtenbrief. Und das ist ein Rundschreiben. Er sagt nämlich im Kolosserbrief, wenn ihr den Brief gelesen habt, dann lest bitte auch den Brief von Laodicea, das steht im Kolosserbrief am Schluss. Und die Leute in Laodicea sollen auch den Kolosserbrief schreiben. Mit anderen Worten, der Epheserbrief, den wir jetzt dann miteinander betrachten, war ein Rundschreiben. Und er kam in Ephesus an zuerst, oder? War auch wahrscheinlich die größte Gemeinde. Kam dann auch in diese umliegenden christlichen Gemeinden, in diesen Städten. und kam dann wieder zurück nach Ephesus. Und in Ephesus blieb wohl auch das Original zurück in diese Gemeinde. Die haben das natürlich dann auch abgeschrieben. Und so später wusste man, ja, das ist der Brief, eben der dort in Ephesus war, oder? Das ist also richtig, aber eigentlich war es ein Rundschreiben. Und jetzt, wenn man den Epheserbrief liest, stellt man fest, er enthält keine Namen. Das ist unüblich. Der Kolosserbrief, eine ganze Reihe von Namen. Leute, die er grüßt, die er erwähnt. Und jeder andere Brief von Paulus enthält Namen, Menschen, die er sich bedankt. Andere muss er ermahnen und so, also wird namentlich genannt. Und im Epheserbrief ist kein einziger Name. Nur Tychikus wird am Schluss erwähnt, der Überbringer des Briefs. Aber sonst, er grüßt niemand in diesem Brief. Das heißt, es war ein Rundschreiben an all diese Gemeinden gerichtet. Deshalb, die fehlen die Namen allgemein. Kann sagen, es ist der unpersönlichste Brief. Es ist ganz speziell. Und so, wenn wir ihn betrachten, aber das hat nichts zur Sache, er ist von Gott eingegeben. Er ist Heilige Schrift, er ist von Gott inspiriert, nicht nur ein Rundschreiben für die Gemeinden damals, sondern auch für uns heute. Und das finde ich schön, wenn man so die Texte liest im Neuen Testament, jetzt wie dieser Brief hier oder auch die zwei anderen Briefe, dann merkt man, das fand in Raum und Zeit statt. Also das hat einen Bezug zur damaligen Zeit, zu den damaligen Menschen, zu den damaligen Umständen. Da waren Menschen mit Jesus unterwegs und sie bekamen diesen Brief. Also die haben das gelesen. Es ist schon für mich berührend. Ich so denke, wie da die Gemeinden dann zusammen waren und dann diese Briefe gelesen haben, wussten, das ist jetzt wirklich von Gott gegeben, das hilft uns. Und jetzt sind wir hier zusammen, viele Generationen später, und lesen diesen Brief und dürfen genauso von diesem Text angesprochen, berührt werden, bewegt werden. Das ist schon für mich auch immer wieder speziell. Wir steigen jetzt ein und betrachten einmal so die ersten Worte, die Paulus hier in diesem Brief an diese Gemeinden hier in dieser Gegend Kleinasien richtet und merken, boah, da kommt jetzt eine ganz, ganz komprimierter Inhalt auf uns zu. Und deshalb versuche ich das ein bisschen aufzulockern und verständlich zu machen. Ich mache es so, ich konstruiere jetzt ein fiktives Gespräch. Also, da ist ein Mann, nennen wir ihn Rufus, so ein gängiger Name damals, setzen wir ihn nach Ephesus. Also, er kam durch die Verkündigung von Paulus damals zum lebendigen Glauben an Jesus. Dieser Rufus, vielen anderen natürlich. Und er hat einen Nachbarn, das ist der Hermas. Die haben schon viele Jahre zusammen gelebt, als Nachbarn. Einander natürlich ausgeholfen und leben so miteinander in Nachbarschaft. Und jetzt kommt dieser Rufus zum Glauben an Jesus. Durch die Verkündigung von Paulus. Und das verändert sein ganzes Leben fundamental. Und dieser Hermas, der Nachbar, beobachtet ihn. Schaut, was ist mit ihm geschehen? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und merkt, also, er sagt, er sei Christ geworden, aber die haben ja gar keinen Tempel. Um Gottes zu verehren, muss man doch einen Tempel haben. Gerade in Ephesus, wo der große Tempel stand, der Diana. Wie kann das sein? Die kommen einfach zusammen in normalen Gebäuden. Irgendein größerer Saal und haben sich so getroffen oder in einer Philosophenschule die Räume gemietet, so einfach. War sehr verwundert. Dann, die verehren keine Götter mehr, also keine Statuen mehr, die da so eine Gottheit, diese Götter darstellt, und die haben all diese, die haben keine Götterwelt mehr. Die reden immer nur, es gibt einen lebendigen Gott und seinen Sohn Jesus Christus, hat ihn verwundert. Dann hat er gemerkt, also auch das Leben ist anders geworden. Ich habe meinem Nachbar vor kurzem, eben dem Rufus, erzählt, wie ich da kam ein ausländischer Händler und hat da Ware verkauft, und den habe ich über den Tisch gezogen. Boah, also, unglaublich. Und früher hat der Rufus gelacht und gesagt, hast du gut gemacht, oder was soll diese fremde Fetzel hier? Ist gut, wenn man die so behandelt. Aber als ich ihm das erzählt hatte, ist sein Gesicht verzogen. War gar nicht begeistert, als ich da ihm erzählte, wie ich da betrogen habe. Das gefällt ihm gar nicht mehr. Was ist da los? Ja, und er geht nicht mehr zum Tempel, zu den Prostituierten. Also das kann ich jetzt als Mann sowieso nicht verstehen. Das ist doch so praktisch, oder? Also gibt es diese Tempelprostituierten, kann man die sexuelle Lust ausleben, zugleich noch Gott verehren dabei. Also was gibt es Besseres? Und er sagt, auf keinen Fall mehr. Ich bleibe meiner Frau treu. Also der Hermes, der versteht den Rufus überhaupt nicht mehr, wie der jetzt einfach so lebt. Dass er bereit ist, sogar um des Friedens willen einen Nachbarstreit nachzugeben. Da kämpft man doch bis zum Letzten. Und jetzt gibt er einfach nach, damit Friede da ist. Oh. Und dann haben sie auch noch einen komischen Gott. Im Zentrum steht ein Gekreuzigter. Sie sagen zwar, das sei ja verstanden, aber ja. Und jetzt merkt dieser Nachbar, der Glaube von diesem Rufus, der so zentral ist und so ganz anders ist, hat etwas mit seiner Lebensführung zu tun. Das gehört zusammen. Also er glaubt nicht nur etwas ganz Neues, sondern er lebt auch etwas ganz Neues, ganz etwas anderes. Und er merkt, da ist ein Zusammenhang zwischen Glaube, Überzeugung und wie man lebt. Das war für sie fremd. Also Götterwelt und Religion und so, das ist schon gut und recht und so, aber wie ich lebe, das hat keinen Zusammenhang. Das kann ich machen, was ich will. Und jetzt merkt ihr, da ist ein Zusammenhang. Und jetzt betrachten wir einmal den Text im Epheserbrief und dann merken wir, weshalb Rufus so anders glaubte und lebte. Er bekam eine total neue Identität. Was er als Christ lebte, wird jetzt hier begründet und uns aufgezeigt in diesem Text. Und wir gehen da einfach Stück für Stück einmal durch. Da schreibt Paulus und er sagt, ich bin ein berufener Apostel nach dem Willen Gottes von Jesus Christus. Also das, was wir lesen, sind nicht einfach so oberflächliche Worte, so ein bisschen Sprüche klopfen und so, sondern das ist jetzt einfach ganz tiefgreifende Wahrheit. Und Paulus sagt, ich bin von Gott berufen. Ich komme nicht einfach daher und sage irgendetwas, sondern Gott hat mich berufen. Und zwar in eine ganz spezielle Stellung als Gesandter, um sein Wort, seine Worte weiterzugeben. Da kann nicht einfach jeder daherkommen und sagen, das sind Worte Gottes. Deshalb hat Gott die Apostel auch besonders befähigt und auch mit Zeichen und Wunder ausgerüstet. Es gab ja noch nicht die abgeschlossene Bibel. Und er sagt, Gott hat mich berufen in diese Stellung. Und wenn wir denken, Paulus war nie stolz darauf, sondern hat das wirklich in aller Demut ausgelebt. Das erstaunt mich immer wieder, wie Paulus, oder wie Gott das gemacht hat. Paulus war eigentlich so ein Gegner der Christen. Er hatte auch Christen auf dem Gewissen. Und ausgerechnet ihn ruft Gott in diese sehr spezielle Aufgabe. Also das hat Paulus nie vergessen. Ich bin der Geringste eigentlich. Er hat das in einer dienenden, demütigen Haltung ausgelebt, aber im Wissen, Gott hat mich berufen, ich bin von ihm beglaubigt. Also das ist, ruft er den Epheser und den umliegenden Gemeinden noch einmal in Erinnerung. So ist es. Und jetzt kommt die Anrede. An die Heiligen, die Gläubigen, in all diesen Städten, die zum Glauben gekommen sind. Und da steht an die Heiligen. Also schon sehr speziell. Ja, Heiligen. Hier in dieser Gegend leuchtet sofort natürlich ein falsches Bild auf. Ist mir voll bewusst, oder? Heilig wird man nur, wenn man ganz viel Gutes getan hat, irgendwann ein spezielles Leben verdient, sich verdient hat vor Gott und so. Und dann wird man vielleicht Generationen später dann heilig gesprochen, ist so, wuhu. Aber eigentlich sollte es Klick machen, wenn man diesen Text liest, oder? Da wären ganz normal Gläubige, und zwar jeder, der zum Glauben an Jesus gekommen ist, als Heilige angesprochen. Das sind Heilige. Wer zum Glauben an Jesus gekommen ist, das betrifft dich, wenn du das sagen kannst, du bist ein Heiliger, eine Heilige. Müssen wir umdenken, oder? Und das ist speziell, das müssen wir uns schon bewusst sein. Nur schon dieses Wort, also Gott ist heilig. Heilig bedeutet etwas Reines, etwas ganz Vollkommenes, etwas reiner, vollkommener kann etwas nicht mehr werden. Gott ist in sich rein vollkommen, er kann nicht mehr noch vollkommener werden. Und jetzt wird der gleiche Begriff für uns angewendet. Man muss schon sagen, wir kommen noch darauf, das ist jetzt nicht unser Verdienst, sondern das schenkt Gott uns. Einfach das vorneweg. Also das können wir uns nicht verdienen, das ist ein Riesengeschenk, aber nur schon einfach diese Bezeichnung. Boah. Und wenn wir zurückgehen zu Rufus, seine Identität, ich bin ein anderer Mensch geworden durch Jesus. Ein völlig anderer Mensch, zum Glauben gekommen, an Jesus Christus verbunden, merkt man bei Paulus dieser starke Jesus-Bezug. Und dann kommt so, wir lesen das manchmal so ein bisschen, ja, floskelhaft, Gnade und Friede von Gott und dem Vater, unserem Vater und von Jesus Christus. Aber kann man bei jedem Wort stehen bleiben? Unser Vater, Gnade, was heißt dann eigentlich Gnade? Das heißt, jemand beschenken mit etwas, was er nicht verdient hat. Ich habe es nicht verdient, was Gott mir schenkt. Immerhin bewusst, ich bin ein Beschenkter. Aber das habe ich nicht verdient. Das kam mir einfach von Gott zugute. Also Gnade, weiß, ganz einfach so ab, ja, war schon oft gehört, aber unverdient beschenkt. Friede, oh, wie sehnt sich unsere Welt nach Frieden, oder? Immer ein Riesenthema, Friede, Friede, und was haben wir? Krieg und Krieg und Streit und Streit. Friede gibt es nur durch die Gegenwart Gottes. Durch Jesus Christus. Je mehr sich unsere Welt von ihm entfernt, je mehr Krieg und Streit entsteht in dieser Welt. So ist es ganz einfach. Und hier Friede. Ihr dürft Friede haben mit Gott, Friede untereinander, Friede in euch selbst. So, einleitende Worte. Und jetzt kommt so die erste starke Aussage: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit seinem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Ein steiler Satz, oder? Gepriesen sei Gott, und dann steht von Segen, und zwar von geistlichem Segen aus der Himmelswelt. Interessant ist, dass gepriesen hier, da könnte man eigentlich, aber das weckt dann im Deutsch eine falsche Vorstellung, könnte man auch gesegnet einsetzen. Es ist das gleiche Wort, das nachher steht. Aber ich glaube, es ist richtig, dass man es so übersetzt, gepriesen, weil gesegnet heißt eigentlich über jemand Gutes sagen. Und wir können einander ja auch zum Segen werden, oder? Für mich, bei mir, viele Menschen sind für mich zum Segen geworden. Haben mir Gutes getan. Und jetzt, wenn hier steht, gepriesen sei Gott, das heißt, wir sagen Gutes über diesen lebendigen Gott. Wir loben ihn. Wir formulieren das in Gebeten, wir formulieren das in Liedern. Wir loben ihn, wir preisen ihn. Also wir sagen Gutes über Gott. Aber jetzt kommt ja diese starke Aussage, er hat uns gesegnet, und zwar nicht mit irgendeinem Segen, sondern mit dem Segen aus der Himmelswelt. Also das kann man nicht mehr überbieten, dieser Segen. Das ist so etwas Großes, so etwas, das kann man auch nicht bremsen. Also, wisst ihr, menschlicher Segen ist sehr begrenzt, aber dieser Segen, und wenn ich jetzt zurückkomme zu Rufus und der Nachbar da festgestellt hat, ja, der verehrt die Götter nicht mehr, oder? Ja, warum soll Rufus die Götter verehren? Wenn er einen lebendigen Gott hat, der sich ihm so zuwendet und ihn segnet in seinem Alltag, in seinem Leben, in seinem Unterwegssein mit Jesus. Ich bin ja von ihm beschenkt. Ich brauche diese ganze Götterkram ja nicht mehr. Ich habe etwas viel Größeres. Muss ich nicht mehr in den Tempel gehen? Brauche ich alles nicht mehr? Ich brauche auch keine Wahrsagerei mehr. Und all diese anderen okkulten Dinge, da habe ich mich verabschiedet. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe etwas viel Größeres entdeckt. Einen viel größeren Schutz, eine viel größere Leitung über meinem Leben, dieser lebendige Gott. Merken wir es, eine neue Identität, die dieser Rufus hat. Und der Nachbar hat einfach ein Fragezeichen, oder? Was ist mit dem geschehen? Verstehe ich nicht, weil er diese Welt noch nicht kannte, in die Rufus eintreten durfte. Also dieser Segen, keine Angst mehr vor irgendwelchen zornigen Göttern. Und dann kommt so, wie das ist wahrscheinlich die Kernaussage, also so der Höhepunkt in diesem, Paulus ist immer noch so an der Einleitung, oder? Und er schreibt hier Dinge, die, was ist das wirklich so? Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Marius und ich haben heute, wir sind gerade so in der täglichen Bibellese im 1. Petrusbrief und dort steht, dass Gott Vater Jesus Christus als Opferlamm erwählt hat, bevor diese Welt gegründet wurde. Das wäre die Ergänzung zu diesem Text. Das heißt, der ganze Plan Gottes mit dieser Welt stand fest, bevor sie überhaupt entstanden ist. Vom Anfang bis zum Schluss. Und das Schöne ist bei diesem Text, du zum Glauben gekommen bist an Jesus. Gott kannte dich, bevor diese Welt gegründet wurde. Egal wie klein du dich fühlst, denkst, ich bin so unbedeutend, ich bin nicht so die große Nummer in dieser Welt oder was auch immer, aber nur dieser Gedanke, du warst bei Gott schon präsent, bevor überhaupt etwas da war. Schau dir diese Berge an, oder? So diese Schöpfung und so, denkst, wow, ist schon ziemlich alt, oder? Die Bibel sagt ungefähr, wie alt und wie sie entstanden ist und so. Aber schon, und dann denke ich, schon, manchmal würde ich gerne wissen, wie das alles so wirklich abgelaufen ist und wie die geologischen Schichten entstanden, wenn man da Richtung Frutt hinter, Stück Kalb und dann Frutt und diese Verwerfungen sieht und so, denke, wow, schon spannend. Aber dann kommt bei mir einfach dieser Text immer wieder hoch, oder? Gott kannte mich, mein Name, meine Lebensgeschichte, bevor das überhaupt alles entstand. Unglaublich, wie wertvoll muss ich dann ihm sein? Das bewegt mich schon, was hier steht. Und jetzt kommt hier so diese Aussage, weshalb Gott mich erwählt hat. Also wenn man das so sieht, diese Erwählung aus Liebe. Denn aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein gnädiger Wille. Und ihr seht, im vorangehenden Vers mit der Erwählung, heilig und tadellos, kommt es wieder, oder? Schaut, wir hier als Gemeinde, wir haben, und es sollte so sein, ein Anliegen. Nicht, dass Menschen äußerlich Mitglied werden, eine Karte ausfüllen, sind wir Mitglied der Freien Evangelischen Gemeinde. Nicht, dass man hier mitarbeitet oder die Gemeinde finanziell unterstützt und so. Das ist alles auch gut. Aber das eigentliche Anliegen ist, dass Menschen diese neue Identität bekommen. Zum Glauben an Jesus kommen. Die Bibel sagt, das ist so etwas Grundlegendes, sie begreift, es ist eine neue Geburt, eine Wiedergeburt. Ich bekomme etwas Neues, das wird hier mit heilig beschrieben, also göttlich, mit tadellos. Das ist, dass Menschen diese Linie überschreiten und sagen, das möchte ich werden durch Jesus Christus. Und das ist ein innerer Vorgang, den kommt man nicht irgendwo dann plötzlich sichtbar, so einen Stempel, oder? Und sagt, ja, jetzt bist du ein lebendiger Christ. Jetzt sieht man, dass das ein innerer Vorgang. Und das muss die DNA der Gemeinde sein. Wir möchten, dass Menschen diesen inneren Vorgang erleben. Neugeburt, Neuidentität in Jesus, dass das Wirklichkeit wird in ihrem Leben. Und entsprechend dann die Lebensführung, die daraus kommt. Dieses Anliegen, das muss da sein, immer wieder. Und deshalb sind wir nie zufrieden, einfach Leute, ist auch schön, wenn sie mal kommen und so äußerlich dabei sind, aber es geht um viel, viel mehr. Und das formuliert hier Paulus und sagt, ja, er hat unsere Welt aus Liebe und wie hat er unsere Welt durch Jesus Christus, wenn man das weiter. Der Grund, wir sollen etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Also Gott möchte sich ehren durch Menschen, die durch Jesus zum Glauben kommen und ein neues Leben führen und eine ganze Ewigkeit bei ihm sein. Das ehrt Gott. Das ist eine Würde. Aber ich denke, hä? Gott möchte geehrt werden durch mein Leben. Schon eine Würde und auch eine gewaltige Herausforderung. Schaut einmal, jede Sünde ist eigentlich etwas, das Gott verunehrt, weil das ist nicht sein Plan, das ist nicht das, was er sich vorstellt. Er möchte nicht, dass Menschen so sind. Und er stellt uns wieder her in Jesus Christus und deshalb führt das auch zu einem neuen Leben. Und fordert uns heraus, dieses neue Leben zu praktizieren. So wie eben damals die Nachbarn von diesen Christen das feststellen konnten. Das ist ein anderes Verhalten. Die betrügen jetzt nicht mehr, die lügen nicht mehr, die brechen nicht mehr die Ehe. Und das waren so die äußeren Dinge. Aber die merkten, das geht noch viel, 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 viel tiefer, oder? Ganzes Wesen, das sich verändert hat. Ja. Durch ihn, Jesus, wurden wir freigekauft. Und das ist wieder halt der Preis seines Blutes. Wenn wir so über diese Geschenke reden, über dieses Große, das Gott wirkt in unserem Leben durch Jesus, dann hat das seinen Preis. Und dieser Preis hat Jesus am Kreuz bezahlt. Das feiern wir jetzt dann am Abendmahl, wenn wir erinnern, das ist der Preis. Er hat ihn bezahlt. Deshalb müssen wir ihn nicht noch einmal bezahlen. So, das gibt schon Sicherheit im Leben. Und es ist verständlich, dass der Nachbar von Rufus nicht verstehen konnte, was da abgelaufen ist. Aber Rufus war von diesen Wahrheiten wirklich so ergriffen. Und es war damals einfach, was ich war, die Christen, die haben nicht einfach eine neue Religion, sondern es ist grundlegend etwas anderes. Dieser lebendige Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, hat in ihrem Leben Besitz genommen, Einzug gehalten. Und der Brief schließt dann ab. Und es ist die Frage, wie kann das sein, dass Menschen damals, gerade in Ephesus, aber auch in den anderen Städten, war ja kein Unterschied, die waren so in ihrem Leben, in ihrer Religion, in ihrer Götterwelt und so. Wie kann es sein, dass die eine Botschaft, die Paulus brachte, die so quer in allem stand, oder? So anders war, Glauben schenkte. Darauf eingehen, später auch einen hohen Preis bezahlten dafür. Wie kann das geschehen? Und hier haben wir die Antwort. Gott gab ihnen Einblick. Wenn man das so liest, er schenkte uns Einblick oder Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil es ihm so gefiel, hat er uns Einblick nehmen lassen in das Geheimnis seines Willens, dass er in Christus verwirklichen würde. Ich muss immer wieder sagen, was für ein Geschenk, wenn Gott einem Menschen die Augen öffnet. Und das ist damals in diesen Städten geschehen. Paulus kam natürlich in der Autorität Gottes, in der Autorität von Jesus Christus. Damit rechne ich auch, dass Gott Verkündigung braucht, um Menschen die Augen zu öffnen. Aber er muss es tun. Sonst reden wir gegen eine Wand. Und das hier, dass damals Menschen zum Glauben kamen, aus diesem Umfeld heraus und radikal sich verändert haben, weil Gott ihnen die Augen geöffnet hat. Es waren das Paulus selbst, es waren nicht meine hochtrabenden, klugen Argumente, meine überzeugenden, philosophischen, tiefgreifenden Gedanken oder was auch immer. Es ist der Geist Gottes, es ist sein Wirken. Und deshalb greife ich jetzt etwas vor. Am Schluss des Briefes sagt Paulus eben, ich bin ein Gefangener, weil ich das Wort Gottes verkündige. Und er sagt, betet für mich. Betet für mich. Und im Speziellen für meine Verkündigung, dass ich das Wort sage, so wie es sein soll, richtig sage. Also merkt man, dieses Ringen, ja, Gott gebraucht mich, gebraucht uns. Aber wir dürfen um sein Wirken speziell bitten. Und dass das Geschenk geschieht, dass dann Menschen verändert werden. Es erkennen diese, ich sage nicht rote Linie. Wenn wir rote Linie hören, dann ist das eine Linie, die wir nicht überschreiten dürfen, oder? Im Leben. Ich sage eine Heilslinie, dass Menschen diese Heilslinie nicht nur davor stehen, sondern sie überschreiten, sich einlassen auf Jesus, ihm ganz Vertrauen schenken. Und abschließend der Brief, dann er führt das zuerst noch etwas aus, aber schließt dann den Brief ab über das Wirken des Heiligen Geistes. Das kommt jetzt. Gott gebraucht eben den Heiligen Geist, um zu wirken. Und nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Freudenbotschaft von eurer Rettung gehört habt und zum Glauben gekommen seid, also merkt man, sind es Leute, die diese Heilslinie überschritten haben, wurdet auch ihr durch ihn mit dem versprochenen Heiligen Geist versiegelt. Das, was Max Erik angedeutet hat, es wird hier ein Bild gebraucht von einem Siegel, also Gott drückt ein Siegel auf unser Leben, so wie man damals einen Brief versiegelt hat und ihn damit gesichert hat, auch den Absender klar definiert hat. Und das Siegel, das wird heute noch praktiziert, vielleicht nicht mehr mit den Briefen, das ist ein bisschen anders, geschieht elektronisch gesichert, aber die Bauern versiegeln manchmal ihr Vieh, vor allem die Großbauern in Argentinien mit ihren Tausenden von Rindern und so. Das ist ein Brandzeichen oder so. Das ist auch. Oder Werkzeuge, Baufirmen versiegeln vielleicht ihre Werkzeuge. Also früher war das so, oder? All unsere Stile, ob von der Gabel oder von der Schaufel, die hatten WA. So einen Stempel im Feuer glühend gemacht und dann auf den Stiel gedrückt, Werner Eschlimann, oder wusste man, das gehört ihm, meinem Vater. Also, aber hier ist Gott am Wirken. Es ist nicht ein billiges Siegel. Es ist sein Geist. Diese Sicherheit. Und dieser Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie der vollständigen Erlösung seines Eigenteils. Auch das ziemt zum Lob seiner Herrlichkeit. Alles in allem, also Gott ist am Wirken. Der Heilige Geist ist wie eine Sicherheit. Er wird dir einmal alles schenken. Also das, was jetzt noch nicht in Erfüllung geht. Einen neuen Körper, ein neues Leben im Himmel, ein und, das ist ja noch nicht in Erfüllung. Das wird er uns jetzt auch schenken. Das ist eine Anzahlung. Und der Rest, der wird garantiert, so wie die Anzahlung kommt, sein Geist kommt. Gott wird sein Versprechen halten. Hier eine ganz sichere Garantie. Also wenn man diesen Text liest, ich habe ihn nur ein bisschen angetippt, muss ich sagen. Aber er darf auf uns diese Wirkung haben, dann können wir verstehen, ein Mensch, der zum Glauben kommt, das ist eine neue Identität. Und das hat jetzt diese neue Identität, dieses neue Sein in Jesus, hat etwas mit unserem Leben zu tun, wie wir leben im Alltag. Das ist eine Verbindung. Das kann man nicht voneinander trennen. Und deshalb kommt der Epheserbrief zu ganz bestimmten Thema, wo das ausgeführt wird. In der Ehe, für die Sklaven und so weiter, moralisches Verhalten und so fort. Also das gehört zusammen, aber hat diese Grundlage. Man kann nicht als Christ leben eigentlich vernünftig ohne diese neue Identität. Die muss zuerst da sein und dann kommt das Leben. Und in diesem Sinn gehen wir jetzt dann zum Abendmahl. Wir singen ein Lied. Siehst du das Lamm? In das Lamm Gottes, Jesus, siehst du es? Hast du diese Erkenntnis? Und dann nehmen wir das Abendmahl in diesem Gedanken, in Erinnerung. Da wurde der Preis bezahlt. Darf ich euch bitten?